»Wer ist das?« sagte die Frau plötzlich und zeigte mit dem Finger auf Karl. »Warum starrt er mich so an?«
»Du fängst bald an, dich nützlich zu machen«, sagte Delamarche und schob Karl beiseite, während er die Frau mit den Worten beruhigte. »Es ist nur der Junge, den ich zu deiner Bedienung mitgebracht habe.«
»Aber ich will doch niemanden haben«, rief sie. »Warum bringst du mir fremde Leute in die Wohnung?«
»Aber die ganze Zeit wünschst du dir doch eine Bedienung«, sagte Delamarche und kniete nieder.
Auf dem Kanapee war trotz seiner großen Breite neben Brunelda nicht der geringste Platz. »Ach, Delamarche«, sagte sie, »du verstehst mich nicht und verstehst mich nicht.«
»Dann verstehe ich dich also wirklich nicht«, sagte Delamarche und nahm ihr Gesicht zwischen beide Hände. »Aber es ist ja nichts geschehen. Wenn du willst, geht er augenblicklich fort.«
»Wenn er schon einmal hier ist, soll er bleiben«, sagte sie nun wieder. Und Karl war ihr in seiner Müdigkeit für diese vielleicht gar nicht freundlich gemeinten Worte so dankbar, dass er, immer in undeutlichen Gedanken an diese endlose Treppe, die er nun vielleicht gleich wieder hätte abwärts steigen müssen, über den auf seiner Decke friedlich schlafenden Robinson hinwegtrat und trotz alles ärgerlichen Händefuchtelns des Delamarche sagte, »Ich danke Ihnen jedenfalls dafür, dass Sie mich ein wenig noch hier lassen wollen. Ich habe wohl schon 24 Stunden nicht geschlafen, dabei genug gearbeitet und verschiedene Aufregungen gehabt. Ich bin schrecklich müde. Ich weiß gar nicht recht, wo ich bin. Wenn ich aber ein paar Stunden geschlafen habe, können Sie mich ohne jede sonstige Rücksichtnahme fortschicken und ich werde gern gehen.« »Du kannst überhaupt hier bleiben«, sagte die Frau und fügte ironisch hinzu. »Platz haben wir ja in Überfluss, wie du siehst.«
»Du musst also fortgehen«, sagte Delamarche. »Wir können dich nicht brauchen.«
»Nein, er soll bleiben«, sagte die Frau nun wieder im Ernst. Und Delamarche sagte zu Karl, wie in Ausführung dieses Wunsches,
»Also, leg dich schon irgendwo hin.«
»Er kann sich auf die Vorhänge legen. Aber er muss sich die Stiefel ausziehen, damit er nichts zerreißt.«
Delamarche zeigte Karl den Platz, den sie meinte. Zwischen der Türe und den drei Schränken war ein großer Haufen von verschiedenartigsten Fenstervorhängen hingeworfen. Wenn man alle regelmäßig zusammengefaltet, die schweren zu unterst und weiter hinauf die leichtern gelegt und schließlich die verschiedenen in den Haufen gesteckten Bretter und Holzringe herausgezogen hätte, so wäre es ein erträgliches Lager geworden. So war es nur eine schaukelnde und gleitende Masse, auf die sich aber Karl trotzdem augenblicklich legte. Denn zu besonderen Schlafvorbereitungen war er zu müde und musste sich auch mit Rücksicht auf seine Gastgeber hüten, viel Umstände zu machen. Er war schon fast im eigentlichen Schlafe, da hörte er einen lauten Schrei. Er hob sich und sah die Brunelda aufrecht auf dem Kanapee sitzen, die Arme weit ausbreiten und Delamarche, der vor ihr kniete, umschlingen. Karl, dem der Anblick peinlich war, lehnte sich wieder zurück und versenkte sich in die Vorhänge zur Fortsetzung des Schlafes. Dass er hier auch nicht zwei Tage aushalten würde, schien ihm klar zu sein. Desto nötiger war es, sich zuerst gründlich auszuschlafen, um sich dann bei völligem Verstande schnell und richtig entschließen zu können. Aber Brunelda hatte schon Karls vor Müdigkeit groß aufgerissene Augen, die sie schon einmal erschreckt hatten, bemerkt und rief, »Delamarche, ich halte es vor Hitze nicht aus, ich brenne, ich muss mich ausziehen. Ich muss baden, schick die zwei aus dem Zimmer, wohin du willst, auf den Gang, auf den Balkon, nur dass ich sie nicht mehr sehe. Man ist in seiner eigenen Wohnung und immerfort gestört. Wenn ich mit dir allein wäre, Delamarche, ach Gott, sie sind noch immer da. Wie dieser unverschämte Robinson sich da in Gegenwart einer Dame in seiner Unterkleidung streckt und wie dieser fremde Junge, der mich vor einem Augenblick ganz wild angeschaut hat, sich wieder gelegt hat, um mich zu täuschen. Nur weg mit ihnen, Delamarche! Sie sind mir eine Last, sie liegen mir auf der Brust. Wenn ich jetzt umkomme, ist es ihretwegen.«
»Sofort sind sie draußen. Zieh dich nur schon aus«, sagte Delamarche, ging zu Robinson hin und schüttelte ihn mit dem Fuß, den er ihm auf die Brust setzte. Gleichzeitig rief er Karl zu, »Rossmann, aufstehen! Ihr müsst beide auf den Balkon. Und wehe euch, wenn ihr früher hereinkommt, ehe man euch ruft. Und jetzt flink, Robinson!« Dabei schüttelte er Robinson stärker. »Und du, Rossmann, gib Acht, dass ich nicht auch über dich komme!« Dabei klatschte er laut zweimal in die Hände.
»Wie lang das dauert!« rief Brunella auf dem Kanapee. Sie hatte beim Sitzen die Beine weit auseinandergestellt, um ihrem übermäßig dicken Körper mehr Raum zu verschaffen. Nur mit größter Anstrengung, unter vielem Schnaufen und häufigem Ausruhen konnte sie sich so weit bücken, um ihre Strümpfe am obersten Ende zu fassen und ein wenig herunterzuziehen. Gänzlich ausziehen konnte sie sie nicht. Das musste de la Marche besorgen, auf den sie nun ungeduldig wartete. Ganz stumpf vor Müdigkeit war Karl von dem Haufen heruntergekrochen und ging langsam zur Balkontüre. Ein Stück Vorhangstoffes hatte sich ihm um den Fuß gewickelt, und er schleppte es gleichgültig mit. In seiner Zerstreutheit sagte er sogar, als er an Brunelda vorüberging, »Ich wünsche gute Nacht«, und wanderte dann an de la Marche vorbei, der den Vorhang der Balkontüre ein wenig beiseite zog, auf den Balkon hinaus. Gleich hinter Karl kam Robinson, wohl nicht minder schläfrig, denn er summte vor sich hin. »Immerfort malträtiert man einen. Wenn Brunelda nicht mitkommt, gehe ich nicht auf den Balkon.« Aber trotz dieser Versicherung ging er ohne jeden Widerstand heraus, wo er sich, da Karl schon in den Lehnstuhl gesunken war, sofort auf den Steinboden legte. Als Karl erwachte, war es schon Abend. Die Sterne standen schon am Himmel. Hinter den hohen Häusern der gegenüberliegenden Straßenseite stieg der Schein des Mondes empor. Erst nach einigem Umherschauen in der unbekannten Gegend, einigem Aufatmen in der kühlen, erfrischenden Luft, wurde sich Karl dessen bewusst, wo er war. Wie unvorsichtig war er gewesen! Alle Ratschläge der Oberköchin, alle Warnungen Thereses, alle eigenen Befürchtungen hatte er vernachlässigt, saß hier ruhig auf dem Balkon des de la Marche und hatte hier gar den halben Tag verschlafen. Er sei nicht hier hinter dem Vorhang de la Marche, sein großer Feind. Auf dem Boden wand sich der faule Robinson und zog Karl am Fuße. Er schien ihn auch auf diese Weise geweckt zu haben, denn er sagte, »Du hast einen Schlaf, Rossmann. Das ist die sorglose Jugend. Wie lange willst du denn noch schlafen? Ich hätte dich ja noch schlafen lassen, aber erstens ist es mir da auf dem Boden zu langweilig und zweitens habe ich einen großen Hunger. Ich bitte dich, steh ein wenig auf. Ich habe da unten im Sessel drin etwas zum Essen aufgehoben. Ich möchte es gern herausziehen. Du bekommst dann auch etwas.« Und Karl, der aufstand, sah nun zu, wie Robinson, ohne aufzustehen, sich auf den Bauch herüberwälzte und mit ausgestreckten Händen unter dem Sessel eine versilberte Schale hervorzog, wie sie etwa zum Aufbewahren von Visitkarten dient. Auf dieser Schale lag aber eine halbe ganz schwarze Wurst, einige dünne Zigaretten, eine geöffnete, aber noch gut gefüllte und von Öl überfließende Sardinenbüchse und eine Menge meist zerdrückter und zu einem Ballen gewordener Bonbons. Dann erschien noch ein großes Stück Brot und eine Art Parfümflasche, die aber etwas anderes als Parfüm zu enthalten schien, denn Robinson zeigte mit besonderer Genugtuung auf sie und schnalzte zu Karl hinauf. »Siehst du, Rossmann?« sagte Robinson, während er Sardine nach Sardine herunterschlang und hier und da die Hände vom Öl an einem Wolltuch reinigte, das offenbar Brunelda auf dem Balkon vergessen hatte. »Siehst du, Rossmann? So muss man sich sein Essen aufheben, wenn man nicht verhungern will. Du, ich bin ganz beiseite geschoben. Und wenn man immerfort als Hund behandelt wird, denkt man schließlich, man ist's wirklich. Gut, dass du da bist, Rossmann. Ich kann wenigstens mit jemandem reden. Im Haus spricht ja niemand mit mir. Wir sind verhasst. Und alles wegen der Brunelda. Sie ist ja natürlich ein prächtiges Weib. Du«, er winkte Karl zu sich herab, um ihm zuzuflüstern, »ich habe sie einmal nackt gesehen.« Oh! Und in der Erinnerung an diese Freude fing er an, Karls Beine zu drücken und zu schlagen, bis Karl ausrief, »Robinson, du bist ja verrückt!« seine Hände packte und zurückstieß. »Du bist eben noch ein Kind, Rossmann«, sagte Robinson, zog einen Dolch, den er an einer Halsschnur trug, unter dem Hemd hervor, nahm die Dolchkappe ab und zerschnitt die harte Wurst. »Du musst noch viel zulernen. Bist aber bei uns an der richtigen Quelle. Setz dich doch. Willst du nicht auch etwas essen? Nun, vielleicht bekommst du Appetit, wenn du mir zuschaust. Trinken willst du auch nicht? Du bist aber rein gar nichts. Und gesprächig bist du gerade auch nicht besonders. Aber es ist ganz gleichgültig, mit wem man auf dem Balkon ist. Wenn nur überhaupt jemand da ist. Ich bin nämlich sehr oft auf dem Balkon. Das macht der Brunel da solchen Spaß. Es muss ihr nur etwas einfallen. Einmal ist ihr kalt, einmal heiß, einmal wie sie schlafen, einmal wie sie sich kämmen, einmal wie sie das Mieder öffnen, einmal wie sie es anziehen, und da werde ich immer auf den Balkon geschickt. Manchmal tut sie wirklich das, was sie sagt, aber meistens liegt sie nur so wie früher auf dem Kanapee und rührt sich nicht. Früher habe ich öfters den Vorhang so ein wenig weggezogen und durchgeschaut. Aber seitdem einmal de la Marche bei einer solchen Gelegenheit, ich weiß genau, dass er es nicht wollte, sondern es nur auf Brunel das Bitte tat, mir mit der Peitsche einige Male ins Gesicht geschlagen hat, siehst du, den Striemen, wage ich nicht mehr durchzuschauen. Und so liege ich dann hier auf dem Balkon und habe kein Vergnügen außer dem Essen. Vorgestern, als ich da abends so allein gelegen bin, damals war ich noch in meinen eleganten Kleidern, die ich leider in deinem Hotel verloren habe. Diese Hunde reißen einen die teuren Kleider vom Leib. Als ich also da so allein gelegen bin und durch das Geländer heruntergeschaut habe, war mir alles so traurig. Ich habe zu heulen angefangen. Da ist zufällig, ohne dass ich es gleich bemerkt habe, die Brunel da zu mir herausgekommen. In dem roten Kleid. Das passt ja doch von allen am besten. Hat mir ein wenig zugeschaut und hat endlich gesagt, Robinsonerl, warum weinst du? Dann hat sie ihr Kleid gehoben und mir mit dem Saum die Augen abgewischt. Wer weiß, was sie noch getan hätte, wenn da nicht de la Marche nach ihr gerufen hätte und sie nicht sofort wieder ins Zimmer hätte hineingehen müssen. Natürlich habe ich gedacht, jetzt sei die Reihe an mir, und habe durch den Vorhang gefragt, ob ich schon ins Zimmer darf. Und was meinst du, hat die Brunella gesagt? Nein, hat sie gesagt. Und was fällt dir ein, hat sie gesagt. Warum bleibst du denn hier, wenn man dich so behandelt, fragte Karl. Verzeih, Rossmann, du fragst nicht sehr gescheit, antwortete Robinson. Du wirst schon auch noch hier bleiben, und wenn man dich noch ärger behandelt. Übrigens behandelt man mich gar nicht so arg. Nein, sagte Karl, ich gehe bestimmt weg und womöglich noch heute Abend. Ich bleibe nicht bei euch. Wie willst du denn zum Beispiel das anstellen, heute Abend wegzugehen? Fragte Robinson, der das Weiche aus dem Brot herausgeschnitten hatte und sorgfältig in dem Öl der Sardinenbüchse tränkte. Wie willst du weggehen, wenn du nicht einmal ins Zimmer hineingehen darfst? Warum dürfen wir denn nicht hineingehen? Nun, solange es nicht geläutet hat, dürfen wir nicht hineingehen, sagte Robinson, der mit möglichst weit geöffnetem Mund das fette Brot verspeiste, während er mit einer Hand das vom Brot herabtropfende Öl auffing, um von Zeit zu Zeit das noch übrige Brot in diese als Reservoir dienende hohle Hand zu tauchen. Es ist hier alles strenger geworden. Zuerst war da nur ein dünner Vorhang. Man hat zwar nicht durchgesehen, aber am Abend hat man doch die Schatten erkannt. Das war der Brunel da unangenehm, und da habe ich einen ihrer Theatermäntel zu einem Vorhang umarbeiten und statt des alten Vorhanges hier aufhängen müssen. Jetzt sieht man gar nichts mehr. Dann habe ich früher immer fragen dürfen, ob ich schon hineingehen darf, und man hat mir je nach den Umständen geantwortet, ja oder nein. Aber dann habe ich das wahrscheinlich zu sehr ausgenützt und zu oft gefragt. Brunelda konnte das nicht ertragen. Sie ist trotz ihrer Dicke sehr schwach veranlagt. Kopfschmerzen hat sie oft und Gicht in den Beinen fast immer. Und so wurde bestimmt, dass ich nicht mehr fragen darf, sondern dass, wenn ich hineingehen kann, auf die Tischglocke gedrückt wird. Das gibt ein solches Läuten, dass es mich selbst aus dem Schlaf weckt. Ich habe einmal eine Katze zu meiner Unterhaltung hier gehabt. Die ist vor Schrecken über dieses Läuten weggelaufen und nicht mehr zurückgekommen. Also, geläutet hat es heute noch nicht. Wenn es nämlich läutet, dann darf ich nicht nur, sondern muss hineingehen. Und wenn es einmal so lange nicht läutet, dann kann es noch sehr lange dauern. Ja, sagte Karl, aber was für dich gilt, muss doch noch nicht für mich gelten.
Überhaupt gilt so etwas nur für den, der sich gefallen lässt. Aber, rief Robinson, warum sollte denn das nicht auch für dich gelten? Selbstverständlich gilt es auch für dich. Warte hier nur ruhig mit mir, bis es läutet. Dann kannst du ja versuchen, ob du wegkommst. Warum gehst du denn eigentlich nicht fort von hier? Nur deshalb, weil Delamarche dein Freund ist oder besser war? Ist denn das ein Leben? Wäre es da nicht in Butterfort besser, wohin ihr zuerst wolltet, oder gar in Kalifornien, wo du Freunde hast? Ja, sagte Robinson, das konnte niemand voraussehen. Und ehe er weitererzählte, sagte er noch, auf dein Wohl, lieber Rossmann, und nahm einen langen Zug aus der Parfümflasche. Wir waren ja damals, wie du uns so gemein hast sitzen lassen, sehr schlecht dran. Arbeit konnten wir an den ersten Tagen keine bekommen. Delamarche übrigens wollte keine Arbeit. Er hätte sie schon bekommen, sondern schickte nur immer mich auf Suche. Und ich habe kein Glück. Er hat sich nur so herumgetrieben. Aber es war schon fast Abend, da hatte er nur ein Damenportemonnaie mitgebracht. Es war zwar sehr schön aus Perlen, jetzt hat er es der Brunelda geschenkt, aber es war fast nichts darin. Dann sagte er, wir sollten in die Wohnungen betteln gehen. Bei dieser Gelegenheit kann man natürlich manches Brauchbare finden. Wir sind also betteln gegangen und ich habe, damit es besser aussieht, vor den Wohnungstüren gesungen. Und wie schon Delamarche immer Glück hat, sind wir nur vor der zweiten Wohnung gestanden, einer sehr reichen Wohnung im Parterre, und haben an der Tür der Köchin und dem Diener etwas vorgesungen. Da kommt die Dame, der diese Wohnung gehört, eben Brunelda, die Treppe hinauf. Sie war vielleicht zu stark geschnürt und konnte die paar Stufen gar nicht heraufkommen. Aber wie schön sie ausgesehen hat, Rossmann. Sie hat ein ganz weißes Kleid und einen roten Sonnenschirm gehabt. Zum Ablecken war sie, zum Austrinken war sie. Ach Gott, war sie schön. So ein Frauenzimmer. Dann sag mir nur, wie kann es so ein Frauenzimmer geben? Natürlich ist das Mädchen und der Diener gleich ihr entgegengelaufen und haben sie fast hinaufgetragen. Wir sind rechts und links von der Tür gestanden und haben salutiert, das macht man hier so. Sie ist ein wenig stehen geblieben, weil sie noch immer nicht genug Atem hatte, und nun weiß ich nicht, wie das eigentlich geschehen ist. Ich war durch das Hungern nicht ganz bei Verstand. Und sie war eben in der Nähe noch schöner und riesig breit und infolge eines besonderen Mieders, ich kann es dir dann im Kasten zeigen, überall so fest. Kurz, ich habe sie ein bisschen hinten angerührt. Aber ganz leicht, weißt du, nur so angerührt. Natürlich kann man das nicht dulden, dass ein Bettler eine reiche Dame anrührt. Es war ja fast keine Berührung, aber schließlich war es eben doch eine Berührung. Wer weiß, wie schlimm das ausgefallen wäre, wenn mir nicht Delamarche sofort eine Ohrfeige gegeben hätte, und zwar eine solche Ohrfeige, dass ich sofort meine beiden Hände für die Wange brauchte. Was ihr getrieben habt, sagte Karl, von der Geschichte ganz gefangen genommen, und setzte sich auf den Boden. Das war also Brunelda. Nun ja, sagte Robinson, das war Brunelda. Sagtest du nicht einmal, dass sie eine Sängerin ist? Fragte Karl. Freilich ist sie eine Sängerin und eine große Sängerin, antwortete Robinson, der eine große Bonbonmasse auf der Zunge wälzte und hier und da ein Stück, das aus dem Mund gedrängt wurde, mit den Fingern wieder zurückdrückte. Aber das wussten wir natürlich damals noch nicht. Wir sahen nur, dass es eine reiche und sehr feine Dame war. Sie tat, als wäre nichts geschehen, und vielleicht hatte sie auch nichts gespürt, denn ich hatte sie tatsächlich nur mit den Fingerspitzen angetippt. Aber immerfort hat sie den Delamarche angesehen, der ihr wieder, wie er das schon trifft, gerade in die Augen zurückgeschaut hat. Darauf hat sie zu ihm gesagt, komm mal auf ein Weilchen herein, und hat mit dem Sonnenschirm in die Wohnung gezeigt, wohin Delamarche ihr vorangehen sollte. Dann sind sie beide hineingegangen und die Dienerschaft hat hinter ihnen die Tür zugemacht. Mich haben sie draußen vergessen und da habe ich gedacht, es wird nicht gar so lange dauern und habe mich auf die Treppe gesetzt, um Delamarche zu erwarten. Aber statt des Delamarche ist der Diener herausgekommen und hat mir eine ganze Schüssel Suppe herausgebracht. Eine Aufmerksamkeit des Delamarche, sagte ich mir. Der Diener blieb noch während ich aß ein Weilchen bei mir stehen und erzählte mir einiges über Brunelda. Und da habe ich gesehen, was für eine Bedeutung der Besuch bei Brunelda für uns haben konnte. Denn Brunelda war eine geschiedene Frau, hatte ein großes Vermögen und war vollständig selbstständig. Ihr früherer Mann, ein Kakaofabrikant, liebte sie zwar noch immer, aber sie wollte von ihm nicht das Geringste hören.
Er kam sehr oft in die Wohnung, immer sehr elegant, wie zu einer Hochzeit angezogen. Das ist Wort für Wort wahr, ich kenne ihn selbst. Aber der Diener wagte trotz der größten Bestechung nicht, Brunelda zu fragen, ob sie ihn empfangen wollte. Denn er hatte einige Mal schon gefragt und immer hatte ihm Brunelda das, was sie gerade bei der Hand hatte, ins Gesicht geworfen. Einmal sogar ihre große gefüllte Wärmeflasche. Und mit der hatte sie ihm einen Vorderzahn ausgeschlagen. Ja, Rossmann, da schaust du. »Woher kennst du den Mann?«, fragte Karl. »Er kommt manchmal auch herauf«, sagte Robinson. »Herauf?« Karl schlug vor Staunen leicht mit der Hand auf den Boden. »Du kannst ruhig staunen«, fuhr Robinson fort. »Selbst ich habe gestaunt, wie mir das der Diener damals erzählt hat. Denk nur, wenn Brunelda nicht zu Hause war, hat sich der Mann von dem Diener in ihre Zimmer führen lassen und immer eine Kleinigkeit als Andenken mitgenommen und immer etwas sehr Teures und Feines für Brunelda zurückgelassen und dem Diener streng verboten zu sagen, von wem es ist. Aber einmal, als er etwas, wie der Diener sagte, und ich glaube es, geradezu Unbezahlbares aus Porzellan mitgebracht hatte, muss Brunelda es irgendwie erkannt haben, hat es sofort auf den Boden geworfen, ist darauf herumgetreten, hat es angespuckt und noch einiges andere damit gemacht, so dass es der Diener vor Ekel kaum heraustragen konnte. »Was hat dir denn der Mann getan?«, fragte Karl. »Das weiß ich eigentlich nicht«, sagte Robinson. »Ich glaube aber nichts Besonderes, wenigstens weiß er es selbst nicht.« Ich habe ja schon manchmal mit ihm darüber gesprochen. Er erwartet mich täglich dort an der Straßenecke. Wenn ich komme, so muss ich ihm Neuigkeiten erzählen. Kann ich nicht kommen, wartet er eine halbe Stunde und geht dann wieder weg. Es war für mich ein guter Nebenverdienst, denn er bezahlt die Nachrichten sehr vornehm. Aber seit de la Marche davon erfahren hat, muss ich ihm alles abliefern und so gehe ich seltener hin.
»Aber was will der Mann haben?«, fragte Karl. »Was will er denn nur haben? Er hört doch, sie will ihn nicht.«
»Ja«, seufzte Robinson, zündete sich eine Zigarette an und blies unter großen Armschwenkungen den Rauch in die Höhe. Dann schien er sich anders zu entschließen und sagte, »Was kümmert das mich? Ich weiß nur, er möchte viel Geld dafür geben, wenn er so hier auf dem Balkon liegen dürfte wie wir.« Karl stand auf, lehnte sich ans Geländer und sah auf die Straße hinunter. Der Mond war schon sichtbar, in die Tiefe der Gasse drang sein Licht aber noch nicht.